Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So beginnt Paulus immer wieder die Briefe. Und ich finde, das ist sehr wichtig. Einmal dieser Punkt der Gnade, weil wir sind abhängig von seiner Gnade. Und Friede ist etwas ganz, ganz Schönes. Friede von Gott, wenn wir Frieden mit Gott haben dürfen und Frieden auch mit unserem Nächsten. Wie schon gesagt, das Thema, was wir heute Nachmittag betrachten wollen, Fleiß und die Gnade Gottes. Ich habe schon vorher kurz erwähnt, wie der Ablauf, wie die Agenda sozusagen ist, welche Punkte wir anschauen wollen. Und wir wollen erstmal anfangen, was sagt die Bibel zu Fleiß? Ihr habt eure Bibeln dabei. Welche bekannten Vers kennt ihr aus Sprüche beispielsweise, wo es deutlich wird, okay, Fleiß. Jawohl, sehr gut. Und das finden wir in Sprüche Kapitel 6. Sprüche Kapitel 6 und hier ab dem 6. Vers. Und hier heißt es: Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. So wird es hier ganz deutlich. Geh hin zur Ameise und lerne. Was sollen wir lernen? Wir sollen Fleiß lernen. Und die Sprüche gibt es noch andere Verse dazu. Wir möchten beispielsweise auch: Die Seele des Faulen gelüstet nach vielem und hat doch nichts. Die Seele der Fleißigen aber wird reichlich gesättigt. So, hier wird ein Segen oder Segen ruht darauf, auf den Fleiß. Und auch ganz allgemein, beispielsweise Paulus schreibt an Timotheus in 2. Timotheus Kapitel 4. 2. Timotheus Kapitel 4. Beispielsweise im 9. Vers: Beeile dich, bald zu mir zu kommen. Und die Luther 1912 Übersetzung sagt sogar: Befleißige dich. Also tue Fleiß daran, dass du bald zu mir kommst. Und auch im 21. Vers: Beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Ja, befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Auch in so ganz einfachen, praktischen Dingen, sei fleißig. Also Anstrengung auch sozusagen auf sich zu nehmen und es zu tun. Also Fleiß allgemein, ja. Dann aber auch die ganz normale Berufstätigkeit. Ja, ich weiß nicht, wie viele arbeiten schon ganz normal. Manche sind noch in der Schule, in der Ausbildung. Aber da heißt es auch ganz klar, wir sollen fleißig sein. Wir lesen es sogar beispielsweise, wenn Jesus auch Gleichnisse spricht, beispielsweise Gleichnis von dem Weinberg, Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Da lesen wir: Als um die dritte Stunde ausging, sah andere auf dem Markt untätig stehen. Das heißt, er kommt und sieht: Mensch, die machen nichts. Die stehen da, aber untätig. Und dann spricht er zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg. Geht und tut was. Und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die 6. Stunde und um die 9. Stunde und tat dasselbe. Als er um die 11. Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen. Kommt er wieder und da sieht er wieder: Da sind welche, die sind untätig, die arbeiten nicht. Und warum steht ihr den ganzen Tag untätig? Das gefällt Jesus nicht, wenn wir untätig dastehen. Oder das Gleichnis von dem anvertrauten Zentner oder anvertrauten Talent. Ja, der erste kriegt 5, er wuchert damit, er arbeitet damit, der andere 2, er arbeitet auch damit. Und derjenige, der nur 1 bekommen hat: Oh, ich habe es vergraben. Und was sagt Jesus über diesen? Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Und was passiert? Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Und dann heißt es, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Das heißt, hier geht es um einen Faulen. Und hier sieht man das Ergebnis desjenigen, der faul ist. Also, Fleiß auch ganz in der Berufstätigkeit. Ah ja, ein Vers möchte ich da noch lesen, oder zwei. Schreibt Paulus beispielsweise an die Kolosser, nee, an die Thessalonicher. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 11 und 12. Auch im 2. Thessalonicher greift Paulus auch dieses Thema auf. Aber 1. Thessalonicher 4, Vers 11 und 12. Und hier schreibt Paulus, und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Er sagt hier, mit diesen Händen, die ihr habt, seid tätig, tut eure Arbeit und ich sag mal, erwirtschaftet oder erarbeitet euer Brot, was ihr braucht. Also, Fleiß auch in der Berufstätigkeit. Vielleicht kommen wir nachher nochmal darauf zurück. Dann der nächste Punkt, fand ich sehr interessant, nämlich wir sollen genauso auch Fleiß anwenden, für unsere Erlösung. Denn es heißt, aber von den Tagen des Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt und die, welche Gewalt anwenden, die reißen es an sich. Diejenigen, die sich anstrengen, die Gewalt anwenden, die reißen das Himmelreich an sich. Oder in Lukas Kapitel 13, Vers 23 und 24, hier geht es auch, wie wir schon die Tage gehört haben, um den breiten und schmalen Weg. Und hier, es heißt, aber hier diese Verse, Lukas 13, 23 und 24, es sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Ringt danach. Das heißt, diejenigen, die die Erlösung haben wollen, die Frieden mit Gott haben wollen, die durch die enge Pforte eingehen wollen, da heißt es für uns und für diejenigen, die es noch nicht haben, ringet danach. Und was heißt dieses Ringet danach? Es ist ein Kämpfen in einem Wettkampf um einen Preis. Da ist einer, der alle Gewalt anwendet, der seine ganze Energie darauf aussetzt, um den Siegeskranz zu empfangen. Und wenn wir die Erlösung haben wollen, wenn wir Frieden mit Gott haben wollen, heißt es genauso, wir sollen kämpfen, wir sollen darum kämpfen, wir sollen uns mit großer Anstrengung danach streben, mit Eifer danach uns bemühen. Setzt alles dran, um durch die enge Pforte hineinzugehen. Ein weiterer Punkt, wo wir Fleiß zeigen sollen, ist unser Glaubensleben. Paulus schreibt an die Korinther beispielsweise, wisset ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Und dann sagt er, lauft so, dass ihr ihn erreicht. Und wie läuft einer in der Rennbahn? Wie läuft einer, wenn einer einen 100-Meter-Lauf hat oder auch mal einen Marathon läuft? Derjenige, der sich nicht anstrengt, derjenige, der nicht seine ganze Energie dafür aufwendet, der wird nicht gewinnen. Er wird nicht gewinnen. Und So ist es auch für uns. Lauft so, dass ihr es erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jen, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbstverwerflich werde. Lauft so, dass ihr ihn erreicht. Und seht den Sportler, oder auch wie wir gestern gehört haben bei der Tour de France, derjenige wird nur die Tour de France gewinnen, der seine ganze Energie darauf einsetzt. Niemand, glaube ich nicht, der nur halbherzig bei der Tour de France mitmacht, wird das gelbe Trikot in Paris behalten können. Lauft so, dass ihr es erlangt. Dann Fleiß. Im Dienst für den Herrn. In Prediger finden wir in Prediger 9, Vers 10, im ersten Abschnitt oder der erste Satz, da heißt es, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Alles, was du siehst, was zu tun ist, was du tun kannst, tu es mit deiner ganzen Kraft. Und dann ist es ein sehr ernstes Wort auch, was wir in Jeremia finden. Da heißt es, verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig tut. Und hier zeigt Gott, dass er nicht nur es nicht mag, wenn jemand halbherzig es macht, sondern er sagt einen Fluch aus. Verflucht sei, wer das Herrn des Werk lässig tut, in Jeremia 48, Vers 10. Und auch in Römer 12, Vers 11, können wir aufschlagen, Römer 12, Vers 11, im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Im Eifer lasst nicht nach, im Eifer für den Herrn, da lass nicht nach. Die Luther-Übersetzung sagt hier, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern Eifer, Eifer. Oder Paulus schreibt an Timotheus, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Strebe eifrig danach. Tue hier Fleiß, wenn du für den Herrn dienst, egal was du tust, aber befleißige dich, strebe eifrig danach. So, jetzt brauche ich einen Helfer. Wer ist fleißig? Würdest du mir kurz bitte helfen? Genau, wir hängen das nämlich hier gerade auf. So. So. Super, danke schön. Gut. So viel erstmal zum Fleiß. Ich hoffe, dass wir sehen konnten, wie das Wort Gottes wirklich einen Schwerpunkt darauf legt, auf den Fleiß, auf den Eifer, ganz allgemein in unserer Berufstätigkeit, in unserer Arbeit, aber auch in unserer Erlösung und auch für den Dienst für den Herrn. Aber es heißt Fleiß und die Gnade Gottes. Deshalb wollen wir als zweiten Punkt die Gnade Gottes. Drüber nachdenken. Vielleicht zwei Verse, die ich jetzt teilweise auch beim Eifer noch nicht oder beim Fleiß nicht erwähnt habe, als Überleitung. Wir lesen beispielsweise in 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther Kapitel 15, im 10. Vers. Und da heißt es, 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Und hier betont er hier die Gnade Gottes. Und dann schreibt er, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und Paulus sagt hier, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und das zielt und zeigt ganz klar, Paulus, obwohl er der Gnade Gottes bewusst war und die Notwendigkeit der Gnade Gottes gesehen hat, aber er konnte sagen und hat dieses Zeugnis gesagt, ich habe mehr gearbeitet, ich habe mehr Fleiß angewandt als alle anderen. Und dann sagt er, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ja? Oder in Philipper 2, da kommen wir gleich nochmal drauf, da schreibt Paulus auch, darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung. Ich finde das so interessant. Verwirklicht eure Rettung. Und hier liegt der Schwerpunkt bzw. der Augenmerk auf die Person, auf dich und mich. Wir sollen unsere Errettung verwirklichen. Und zeigt wiederum die Notwendigkeit des Fleißes in unserer Erlösung, aber auch in unserem Glaubensleben. Und dann ist im nächsten Vers, aber Gott ist es, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Und hier zieht sich und zeigt sich, dass diese zwei Punkte miteinander gehören. Man kann nicht den Fleiß separat sehen und man kann nicht die Gnade Gottes separat sehen. Der erste Punkt, den wir hier schauen wollen, ist diese einfache Worte, aber die so sehr wichtigen. Als Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Und da haben wir nichts dazu getan. Er ist aufs Kreuz auf Golgatha gegangen. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Er hat die Strafe, den Zorn Gottes, den wir eigentlich empfangen müssten, hat er auf sich genommen. Und am Kreuz ruft er aus, es ist vollbracht. Und ich, sogar schon in Jesaja finden wir einen Vers, da heißt es, uns aber Herr wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Die Erlösung hat er für uns vollbracht. Es ist vollbracht. Und wie wir es vorher hatten, zum Beispiel die Erlösung, so muss man ganz klar sagen, gerettet aus Gnaden. Lasst uns hier aufschlagen, Epheser Kapitel 2 und hier Vers 4 bis 9. Epheser 2 ab Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren und durch die Übertretungen, die mit dem Christus lebendig gemacht, und dann aus Gnaden seid ihr errettet. Und dann geht er weiter. Und hat uns mit aufgeweckt und mitversetzt in die himmlische Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnaden seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und hier, nicht aus Werken. Das heißt, die Erlösung hier können wir nicht aus eigenen Werken erreichen, denn es ist aus Gnaden. Es ist ein Geschenk Gottes, das wir nehmen dürfen. Aber das wir nicht, ich sag mal, im Liegestuhl bekommen, sondern da, auch da ist es wichtig und notwendig, Eifer dran zu setzen, danach zu ringen, danach zu streben. Und dann hatte ich schon kurz erwähnt, Gott wirkt. Gott wirkt, da hatten wir schon in Philipper Kapitel 2, Vers 13, das ist dieser Vers, wo es im vorherigen Vers heißt, verwirklicht oder schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Und dann ist es, denn Gott ist es. Er ist es. Was macht er? Er schafft. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Das heißt, Gott wirkt, er wirkt das Wollen. Er wirkt den Willen in dir und mir. Auch da, auch bei der Erlösung. Denn es heißt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ziehe ihn der Vater, der mich gesandt hat. Es ist Gnade, wenn Gott dich ruft. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, heute nicht, übermorgen. Übermorgen mache ich es. Nein, wenn dich Jesus ruft, dann ruft er dich heute. Und es ist ein Geschenk und es ist eine Gnade Gottes. Wenn er das Wollen in dir wirkt, das Wollen in dir wirkt, auch die Erlösung zu empfangen, Frieden mit Gott zu bekommen. Er wirkt das Wollen. Er wirkt auch das Wollen nach mehr von Jesus. Diesen Wunsch, ähnlicher Jesus Christ meines Herzens trachten ist, das wirkt der Herr. Eine gute Tat oder ein gutes Werk zu tun. Gott wirkt das Wollen. Und ich will dir folgen, wohin du gehst. Es kann man nicht sich kaufen, denn Gott wirkt es. Aber es ist so schön, Gott wirkt nicht nur das Wollen und lässt uns dann mit unserem Wollen alleine da, denn wir sind ja schwach, wir können aus uns selbst nichts. Denn Gott wirkt auch Gott wirkt das Vollbringen. Gott wird uns helfen, wenn er uns in uns das Wollen gewirkt hat. Er wirkt, wird es auch wirken, dass wir es zur Vollendung bringen, dass es Realität wird, dass es nicht nur ein Wunsch bleibt, sondern dass es in die Tat umgesetzt wird. Gott wirkt das Vollbringen. Und Gott wirkt auch wie wir heute schon gehört haben, Gott wirkt auch die Frucht. Beispielsweise lesen wir in Philipper 1, in Philipper Kapitel 1, dieses Gebet von Paulus ab dem 9. Vers. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag des Christus. Und dann erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Erfüllt mit diesen Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Diese Früchte, die wir tragen dürfen, diese Früchte, die in Erscheinung kommen, diese Früchte, die vollbracht werden, die wirkt Jesus Christus in uns. Und er wirkt es zu seinem Wohlgefallen, zu seiner Ehre, zu seinem Lob. Und auch da hatten wir auch schon heute gehabt, Johannes 15, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. So ist es wichtig, diese Verbindung mit Jesus Christus zu haben. Bleibt in ihm und dann können wir Frucht bringen. Nur wenn wir in ihm bleiben, können wir Frucht bringen. Und dann etwas, was sehr Entscheidendes auch wiederum ist. Gott gibt. Gott gibt. Wir können es uns nicht selber nehmen. Alle gute und alle vollkommenen Gaben kommen von oben herab. Und niemand kann sich etwas nehmen, es sei denn, es wäre ihm vom Himmel gegeben, sagt Johannes der Täufer in Johannes 3. Und was gibt Gott uns? Er gibt uns einmal das ganz natürliche Leben. Das ganz natürliche Leben, dass wir hier sein dürfen, dass wir gesund sein dürfen. Er ist unser Arzt. Aber er kann es auch zulassen, dass wir krank werden. Er ist der souveräne Gott. Und alles, was wir tun, können wir nur dann tun, wenn Gott uns Gesundheit gibt, wenn er uns das Leben gibt. Und Gott gibt auch sein Wort. Das, was wir hier haben, sein Wort, das ist nicht ein Menschenwort. Das ist nicht irgendein Kluger, der gesagt hat, oh, ich schreibe mal ein paar gute Sätze. Nein, es hat Gott gegeben und es ist Gnade, dass wir dieses Wort heute in unserer Sprache haben dürfen, dass wir darin lesen dürfen. Und denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit Gottes. Ja, alle Schrift, die von Gott eingegeben ist. Und dann heißt es, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt. Gott gibt das Wort, damit wir gute Taten machen können. Er wirkt es in uns, dass wir in allem geschickt sein können. Wir können es uns nicht selber nehmen. Er gibt uns auch seinen Geist. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Er wird euch alles erinnern, dass ich euch gesagt habe. Er ist es, der uns lehrt. Und wir können es uns nicht selber nehmen. Denn Gott gibt. Er gibt uns auch die Kraft, die ganz natürliche Kraft, um unserer täglichen Arbeit nachzugehen. Ja? Berufstätigkeit. Er gibt uns Kraft dazu. Wir lesen schon im Alten Testament, in 5. Mose Kapitel 8, 17 und 18, und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft, so gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt. Er ist es, der uns Kraft gibt, die ganz natürliche Kraft, um unserer Arbeit nachzugehen. Und eine schöne Verheißung, ich mag diese Verheißung aus Jesaja Kapitel 39. Wer weiß, was da in den letzten zwei Versen heißt, oder in den letzten drei Versen. Jesaja Kapitel 39, das war mein Taufvers auch und ich habe es auch teilweise schon zum Geburtstag gewünscht bekommen. Ein Vers, den ich sehr mag. Oh, das ist nicht... Ja, Jesaja 40, Dankeschön. Habe ich falsch. Er gibt den Müden Kraft, Jesaja 40, ab Vers 29. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Er gibt den Müden Kraft. Und auch wenn wir beispielsweise in unserem Glaubensleben uns ermattet fühlen, dann dürfen wir zu ihm kommen. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug. Er gibt ausreichend, genügend Kraft. Ein weiterer Vers, den ich sehr mag, auch sehr mag, Epheser 3, Vers 16, ist ein Gebet von Paulus, dass er für die Epheser betet. Und das ist das Erste, wofür er für die betet, zumindest in diesem Abschnitt, was Paulus hier schreibt. Epheser Kapitel 3, Vers 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Paulus schreibt nicht nur, er wird euch Kraft geben. Er schreibt hier, er wird euch Kraft geben nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wie groß ist die Herrlichkeit Gottes? Und anhand dieser Herrlichkeit Gottes will er uns Kraft geben,
durch seinen Geist, den er uns auch gibt, den er uns verheißen hat. Er möchte uns Kraft geben an dem inneren Menschen. Um wovon? Damit wir Sieg haben dürfen über die Sünde, Sieg haben dürfen über Anfechtungen. Er gibt Kraft. Er gibt auch Weisheit. Wenn es jemand aber unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. In Jakobus 1, Vers 5. Gott gibt Weisheit. Und Gott gibt Sieg. Gott ist es, der Sieg gibt. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 57. Er gibt Sieg. Und auch da nochmal zwei Verse, die ein Vers, der auch beides nochmal sozusagen verbindet, Fleiß und die Gnade Gottes. In Sprüche 21, Vers 31. Sprüche 21, Vers 31. Da heißt es, das Ross ist gerüstet auf den Tag der Schlacht. Fleiß. Derjenige, der in den Krieg gezogen ist, der hat sein Ross gerüstet. Er hat zum Beispiel ein Kriegsheer, er hat dafür gesorgt, dass seine Heer gerüstet ist, dass es vorbereitet ist. Ja, wenn wir beispielsweise an David denken oder an Abraham, der ausgezogen ist. Aber dann heißt es, aber der Sieg kommt vom Herrn. Man hat seins getan, aber Gott ist es, der aus Gnaden Sieg gibt. Gott ist es, der aus Gnaden Sieg gibt. Ja, wir haben Halbzeit. Was machen wir jetzt mit dem, was wir bisher jetzt betrachtet haben? Wir haben den Fleiß gesehen. Wir haben gesehen, wie Gott, nicht ein Mensch, Gott Wert darauf legt, auf die allgemeinen Fleiß, auf die Berufstätigkeit, auf unsere Erlösung, Glaubensleben, auch den Dienst für den Herrn. Und wir haben auf der anderen Seite gesehen, okay, Gott ist es, Gott hat es für uns vollbracht. Wir sind aus Gnaden gerettet. Gott wirkt das Wollen, das Vollbringen. Er wirkt die Frucht. Und Gott ist es, der alles gibt. Wir können uns nichts nehmen. Und deshalb wollen wir jetzt erstmal über vier Punkte nachdenken oder darüber nachdenken, welche Erkenntnis können wir daraus schließen von Gott? Ja, Erkenntnis, wie habe ich das? Erkenntnis über Gott. Also nicht allgemein, sondern ganz bewusst. Ganz bewusst Erkenntnis über Gott. Was er mag und was er nicht mag. Was mag Gott? Okay, bleiben wir beim Thema. Also wir könnten jetzt was mag Gott, was mag Gott nicht. Aber zum Thema Fleiß und die Gnade Gottes. Was mag Gott? Okay, wir machen es ganz allgemein. Fleiß. Ja, ist Fleiß. Wir haben ja Bibellesen und Gebet, definitiv. Das sehen wir. Und übrigens auch im Gebet sehen wir auch beide Aspekte, auch in der Schrift. Einmal, dass es mit Anstrengung auch zu tun haben kann. Ja. Helft mir beten, zu kämpfen. Ja. Oder es grüßt euch Epaphras, ein Knecht des Christus. Nee, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der allezeit in den Gebeten für euch kämpft. Ja? Hier sieht man, da hat einer wirklich Fleiß, Anstrengung dafür im Gebet angewandt. Und beispielsweise lesen wir, dass der Geist uns vertritt im Gebet. Und das ist wichtig, er mag auch Fleiß. wenn wir in der Schule sind. Welchen Ruf habt ihr in der Schule? Man kann sagen, wenn ihr Gott wohlgefallen, dann sollte dieser Ruf bei euch da sein. Gott mag es. Weil entsprechend den Faulen mag er nicht. Wie fleißig seid ihr zu Hause? Wollt ihr ihm wohlgefallen? Ist es euer Herzenswunsch? Sind die zwei Punkte wichtig? Ein weiterer im Eifer lasst nicht nach. Und er mag nicht Trägheit. Und auch da, das ist, finde ich, sehr auch, was jetzt beispielsweise im Dienst für den Herrn betrifft. Wie macht ihr, auch wenn es keine großen Aufgaben sind, die ihr in der Gemeinde habt, seid, ist es mit Trägheit oder habt ihr einen Eifer? Habt ihr einen Eifer für den Herrn? Wir haben gesehen, Gott mag den Eifer. Und nicht nur, er mag nicht nur die Trägheit, sondern er verflucht. Verflucht seid, wer das Werk des Herrn lässig tut. Und das ist echt eine Herausforderung. Aber lasst uns dieser Herausforderung stellen. Wir wollen doch ihm gefallen. Dann lasst uns eifrig sein. Und dann, ich finde, bei dem Thema ist es sehr wichtig, auch dass man dieses Thema betrachtet. Welche Art von Menschen mag Gott? Und ich schreibe es erstmal auf. Er mag nicht den Stolzen. Sondern er mag den Demütigen. Er mag nicht diejenigen, die sagen, ich kann's. Ich kann's. Und er mag auch nicht denjenigen, der sagt, ich mache besser als alle anderen. Und auch da habe ich es manchmal schon erlebt, wo manche es gewisserweise aus Spaß machen. Ich bin der Beste oder ich bin der Stärkste, ich kann es besser als alle anderen. Wenn ihr das zu oft sagt, das wirkt in euch. Es ist wichtig, dass wir ein gesundes Selbstvertrauen haben. Es ist auch wichtig, weil um manche Sachen zu machen, brauchen wir ein gesundes Selbstbewusstsein. Ja? Sonst sind wir zu ängstlich und sagen, oh, ich kann das nicht. Und dann kann es auch dazu führen, dass wir nichts machen. Aber Gott sieht unser Herz. Und ich musste da denken, gestern Abend auch, okay, es ist eine Sache, das, was ich sage und das, was ich denke. Ich kann vielleicht sagen, ich kann es vielleicht nicht aussprechen, ich bin der Beste, ich kann es besser wie die anderen. Aber wenn es in meinem Herzen ist, dann müssen wir auch ganz klar erkennen, Gott mag es nicht. Und Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Ja, lasst uns beispielsweise hier Jesaja Kapitel 57 aufschlagen. Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligtum wohne. Ich und bei dem, der zerschlagen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Es ist so schön. Gott wohnt bei demjenigen, wie heißt es hier so schön, der zerschlagen und gedemütigten Geistes ist. Der erkennt nichts in mir. Es ist nichts in mir, was etwas Gutes bewirken kann. Und der völlig bewusst ist der Abhängigkeit der Gnade Gottes.
Ja, lasst uns hier auch, ich habe es schon zitiert, aber auch 1. Petrus Kapitel 5, Vers 5. Und hier ist sozusagen, es geht hier los. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Und dann heißt es, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und hier sehen wir, derjenige, der stolz ist, der hochmütig ist, Gott widersteht ihm. Er lässt es beispielsweise dann auch, er gibt seinen Segen nicht dazu, er gibt nicht das Vollbringen dazu, er gibt auch nicht diese Frucht, die einen Ewigkeitswerk hat. Gibt er nicht, weil er widersteht diesen. Aber derjenige, der bewusst ist, ich kann es nicht aus mir selbst geben, und der erkennt die Abhängigkeit, dem widersteht er nicht, sondern denen gibt er die Gnade, der wir so täglich ausgesetzt und der wir täglich bedürfen. So, Erkenntnis über Gott zu diesem Thema. Fleiß, Eifer und ein demütiges Herz. So wollen wir jetzt zum dritten Punkt kommen. Wie können wir diese zwei Aspekte miteinander verbinden? Weil, ja, ganz klar, Fleiß ist notwendig, sichtbar muss sein in unserem Leben, aber wir müssen ganz bewusst sein der Gnade Gottes, dass wir dieser bedürfen. Ja? Und auch da habe ich ja eben vorher gesagt, ich sag mal, wenn wir die Demut falsch auslegen, wir können gar nichts und ich nehme nichts in die Hand, dann müssen wir auch sagen, stopp mal, Jesus mag und Gott mag den Fleißigen. Das heißt, das widerspricht sich nicht. Demut und Fleiß und Eifer widerspricht sich nicht. Aber es muss ergänzt werden. Und so möchte ich mit euch zum Schluss fünf Punkte betrachten oder fünf Punkte eine Sache noch, die mir wichtig ist, bevor wir zu den fünf Punkten kommen. Wir hatten es schon heute Morgen gehört. Wir haben ja dieses Motto, und alles, was er macht, das gerät wohl. Ja, ich musste da denken, ja, alles, was er macht, das ist etwas, was Aktives. Ja, das heißt Fleiß, gerät wohl. Das heißt, darauf schenkt Gott das Gelingen. Und wir sind auch ganz bewusst, dass Gott uns das Gelingen in allem schenkt, weil er auch die Frucht wirkt. Ich musste da denken, und das ist die erste Voraussetzung, wenn unser Leben gelingt, das hat in der ersten Stunde Helmut Brose schon erwähnt gehabt, wir müssen gepflanzt sein. Wir müssen gepflanzt sein in den Wasserbächen, an den Wasserbächen. Das heißt, und ich musste in dem Zusammenhang denken, wie Paulus an die Kolosser schreibt, der euch versetzt hat von dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Das Erste und das Wichtigste in unserem Leben, wenn wir Gelingen in unserem Leben haben wollen, ist diese Versetzung. Versetzung von dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Und wir haben es schon gesehen, Gott schenkt es uns aus Gnaden. Er, Jesus Christus, hat es am Kreuz vollbracht, aber wir sollen danach ringen, wir sollen danach streben. So, aber jetzt zu diesen fünf Punkten. Und ich finde, die kann man wirklich in vielen unterschiedlichen praktischen Punkten in unserem praktischen Leben sehen. Und das Erste ist das Eingestehen.
Was sollen wir eingestehen? Wir sollen eingestehen, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, Johannes 15, Vers 5 hatten wir schon mehrfach die Tage gehört. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir haben es ganz klar hier gesehen. Gott ist es, der gibt. Gott ist es, der wirkt. Er wirkt das Wollen. Er wirkt das Vollbringen. Er wirkt die Frucht. Er hat es für uns vollbracht. Und das müssen wir eingestehen. Wir müssen eingestehen, dass wir von uns aus selbst nichts tun können. Dass wir abhängig sind. Er gibt uns hier auch das Leben. Wenn wir dies bewusst sind, was ist der nächste Punkt? Beten. Und ja, da gibt es viele Verheißungen, die wir haben dürfen. Bittet, so wird euch gegeben. Ja. Auch da haben wir es gestern beispielsweise auch gehört, dass wir Gott auch einfach darum beten dürfen, dass er uns Lust am Gesetz des Herrn gibt. Betet darum. Ganz einfach. Betet darum. Denn es ist eine Verheißung darauf. Bittet, so wird euch gegeben. Der dritte Punkt, es ist ein sehr schöner Punkt. Und das ist wichtig, dass man da das Wort Gottes kennt. Denn es heißt, denn der dritte Punkt ist das Vertrauen. Vertrauen. Was meine ich damit? Oder was kann man damit meinen? Wir dürfen hier Verheißungen Gottes nehmen und auf diese Verheißungen unsere Hoffnung setzen. Und wenn wir unseren Glauben nicht auf das Wort Gottes setzen, worauf sollen wir es sonst stellen? Es gibt doch nichts in unserem Leben und nichts auf dieser Erde, was Bestand hat, was Fels hat, was die Wahrheit ist. Und da dürfen wir Vertrauen auf das Wort Gottes geben. Vertrauen auf die Verheißungen, die Gott gibt. Und es ist so schön, beispielsweise ein Vers, der mir letzte Zeit, oder was heißt unter anderem auch gestern Abend, mir eine Ermutigung war, ist, finden wir im Psalm 138, Vers 3. Und das meine ich hier auch mit Vertrauen. Ja? Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Und so dürfen wir das im Vertrauen, im Gebet zu Gott bringen. Jesus Christus, dein Wort sagt, wenn ich dich anrufe, so gibst du meiner Seele große Kraft. Ja? Oder wenn wir vor Aufgaben stehen, die wir zu tun haben, und wie gesagt, ja, wir kommen gleich noch dazu, und wir sind bewusst, wir können aus uns nichts, wir brauchen seine Gnade, so ist ein anderer Verheißung, die wir haben dürfen, die ich auch sehr gerne mag. Und in schwierigen Situationen oder vor denen man steht, einfach bewusst aufsagen kann oder bewusst lesen kann. In Jesaja Kapitel 41. Jesaja Kapitel 41. Und hier lasst uns ab dem 9. Vers lesen. Oder ab dem 8. Jesaja 41 ab Vers 8. Du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, du Samen Abrahams, meines Geliebten, der ich dich gestärkt habe von der Weltenden und habe dich berufen von ihren Grenzen und sprach zu dir, du sollst mein Knecht sein, denn ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Eine Verheißung, der wir vertrauen dürfen. Und dann geht es weiter. Ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Und wenn wir bewusst sind, wir können aus uns nichts, und wir es erkennen, wir brauchen die Gnade Gottes, wir brauchen die Hilfe Gottes, dann dürfen wir zu ihm kommen und wir dürfen ihm sagen, du hast gesagt, ich will dir helfen. Du hast gesagt, ich will dich stärken. Und dann ist es wichtig, dass wir, und wenn wir ja, eingestehen, dass wir nichts aus uns können, dann können wir auch nicht stolz sein. Oder dann ist es nicht, dann ist die Gefahr nicht da. Ja, was heißt, die Gefahr ist nicht da? Wir können definitiv versucht werden, dass wir sagen irgendwann, ich war's, ja, aber ich kann nichts von mir. Und dann beten und dann vertrauen, das, was er verheißen hat. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass, was er verheißen hat, das will er auch geben. Darauf dürfen wir vertrauen. Wenn er es verheißen hat, ich will dich stärken, ich will dir helfen, völlig vertrauen, völlig überzeugt. Er hat es verheißen, er wird es auch geben. Und in diesem Bewusstsein handeln. In diesem Bewusstsein, ich kann nichts, aber ich habe gebetet. Ich habe ihn darum gebeten, dass er mir hilft. Er hat mir seine Verheißung gegeben. Und jetzt Fleiß. Er mag das. Eifer. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern sei nicht nur ein Hörer, habe ich auch gedacht. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern seid auch Täter. So, wenn du weißt, das und das ist zu tun, die drei Punkte ja, aber der vierte Punkt muss auch kommen. Dann handle, dann tue. So gehe hin und tue desgleichen, sagt Jesus beispielsweise, dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. Gehe hin und tue. Was ist der fünfte Punkt? Hat jemand eine Idee? Wir haben jetzt gehandelt. Und wenn wir in dieser Reihenfolge gehandelt haben, möchte ich mal fragen, welches Ergebnis dürfte das sein? Wie bitte? Segen. Wir haben eingestanden, wir haben erkannt, wir können es nicht. Wir haben Gott gebeten und er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Suche, so werdet ihr nehmen. Suche, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Und wenn wir im Vertrauen auf die Hilfe Gottes gegangen sind und wenn wir im Vertrauen auf seine Hilfe, dann wird das Ergebnis ein Segen sein. Es wird für andere zum Segen sein. Es wird für andere eine Hilfe sein. Es wird uns selbst zum Segen sein. Und vor allem, es wird ihn ehren, denn er wirkt ja alles. Und was ist dann schlussfolgernd der letzte Punkt, der auch sehr wichtig ist? Denn, wie gesagt, es wird etwas sein, was ihn verherrlicht, wenn wir danach gehen. So ist es ganz wichtig, das Danken. Das Danken, dass wir erkennen, nicht ich war das. Nicht das, was ich so toll gemacht habe, sondern er war das. Er hat das Wollen geschenkt. Er hat das Vollbringen geschenkt. Er hat die Frucht gegeben. Ja, er hat mir ja die Weisheit gegeben. Er hat mir ja die Kraft gegeben. Und er hat den Sieg gegeben. Und wie sollte ich ihm dann dafür nicht danken? Ja, Paulus schreibt beispielsweise in 2. Korinther 3, Vers 4 bis 6, und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sondern sodass wir uns etwas anrechnen dürfen, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Deshalb dürfen wir und sollen wir ihm danken. Oder 1. Korinther 4, Vers 7. denn wer gibt dir den Vorzug? Und dann, und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? So, wir haben erkannt, wir haben es nicht. Wir können es nicht aus uns selber. Wir bitten und er gibt es uns. Er gibt es uns. Und dann schreibt Paulus, wenn du jetzt zu diesem Zeitpunkt sagst, du hast es von dir. Stopp mal, das stimmt doch gar nicht. Er hat es dir gegeben. Was rühmst du dich deiner selbst? Was rühmst du dich deiner selbst? Erkenne doch, dass er es dir gegeben hat. Und ein Vers zu diesem Punkt. Wenn wir erkennen, oder die Folge, ja, wenn die Frucht da ist, und wenn beispielsweise auch Geschwister kommen und sagen, schön, gut, dass es gemacht. Wie gehen wir damit um? Und ich möchte euch ein Vers zeigen, wie ich es immer wieder mache. Und zwar finden wir in Offenbarung Kapitel 4, Vers 9 bis 10. Und das ich auch bewusst machen möchte. Und hier lesen wir Offenbarung 4, Vers 9 bis 10. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Was machen sie? Sie nehmen die Kronen und werfen sie vor den Thron. Ja? Und auch da, die Erlösung, die wir haben. Wir sind Königskinder, wir sind Kinder Gottes. Und diese Krone, die wir haben, lasst uns sie ihm zuwerfen. Und sagen, du bist würdig. Du hast es für mich vollbracht. Du hast aus Gnaden mich gerettet. Aber auch im Dienst für den Herrn. Wenn wir Lob bekommen, super hast du es gemacht, ja dann lasst uns hinknien und sagen, Jesus Christus, danke dir, du hast es mir gegeben, du hast es wollen geschenkt, du hast es vollbringen geschenkt, du hast die Frucht geschenkt, du hast den Sieg gegeben und ich darf es nicht mehr nehmen. Du allein bist würdig und diese Krone in Anführungsstrichen, die man mir gibt, die behalte ich nicht, sondern ich werfe sie ihm zu. Und bring ihm dadurch den Lob und den Dank. Ich hoffe, dass das euch eine Hilfe ist. Eine Hilfe ist, zu erkennen. Ursprünglich habe ich gedacht, das da dann hier in die Mitte. Ja? Deshalb hier dieses Und. Ja? Fleiß und die Gnade Gottes. Es geht nicht nur Fleiß und es geht auch nicht nur die Gnade Gottes wird schon alles wirken. Nein, es geht mit beiden. Und auch da möchte ich zuletzt ein kleines Zeugnis, was ich während dem Studium mal erlebt habe, wo man auch wieder beide Punkte sehen kann. Und zwar, wie es so ist im Studium, kommen irgendwann vor den Semesterferien die Prüfungen. Und da sind genauso beide Punkte notwendig. Es ist Fleiß notwendig, aber es ist auch die Gnade Gottes notwendig. Denn beispielsweise, wir planen die nächsten 3 Tage zu lernen, weil wir am Donnerstag die Prüfung haben. Und am Donnerstag haben wir die Prüfung und von Montag bis Mittwoch liegen wir komplett krank im Bett. Ne? Und dann kannst du so fleißig sein, wie du wolltest. Ne? Oder ein anderes Beispiel, wenn du viel gelernt hast und dann am Tag der Prüfung hast du einen Blackout. Dir fällt nichts mehr ein. Du bist abhängig von der Gnade Gottes. Und auch da einfach diese Verse, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und ich musste, ich habe irgendwas Mathematisches damals gelernt gehabt, wo ich es so besonders erlebt habe. Ja, ich musste da irgendwas rechnen. Und ich saß da und oh, irgendwie bin ich da nicht drauf gekommen. Und ich weiß nicht, war das nur ein Stoßgebet und dann kurze Zeit später, ah klar, ist doch verständlich, das und das. Ja? Wir sind abhängig, dass Gott uns öffnet. Und auch hier, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Aber es heißt nicht, gebrauche ihn nicht. Das ist ein Unterschied. Wir dürfen und sollen ihn gebrauchen, wir sollen Fleiß daran tun, aber wir sollen nicht darauf vertrauen. Und so wünsche ich, wie gesagt, das kann man im ganz Praktischen, wenn du die Gabe der Musik hast, ja, beispielsweise, du musst erkennen, das hast du bekommen. Und wenn es ein Segen für andere sein soll, dann brauchst du die Hilfe Gottes. Ja, und danke ihm dann dafür, bring ihm dadurch die Ehre. Das wünsche ich jedem Einzelnen. Amen.